Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Live-Veranstaltung von fernstudieninfos.de. Mein Name ist Markus Jung und heute geht es um die Interaktion zwischen Mensch und Technologie, aber auch um künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen. Meine Gesprächspartnerin dafür heute Abend ist Frau Professor Dr. Zeynep Tuncer von der Wilhelm-Büchner-Hochschule. Sie ist Professorin für Medieninformatik und Mensch-Computer-Interaktion und akademische Leiterin für diverse Studiengänge an der Wilhelm-Büchner-Hochschule. Welche das sind, findet ihr verlinkt in der Videobeschreibung. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Hallo und herzlich willkommen, Zeynep.
Hallo, ich habe nur nebenbei noch YouTube laufen, deswegen mache ich das gerade mal zu Ende, damit ich keinen Schall habe. Einen wunderschönen guten Abend.
So. Ja, prima. Schön, dass du hier dabei bist. Ich bin schon ganz gespannt. Ich habe mich im Vorfeld ja auch schon ein bisschen schlau gemacht, was du alles schon, da auch an Veröffentlichungen hast. An Interview habe ich auch mal reingeschaut. Und wenn es heute Abend seitens von euch, von den ZuschauerInnen Fragen gibt, dann stellt die gerne im Chat. Zunächst möchte ich dich, Zeynep, bitten, dich selbst vorzustellen. Wie hat so dein Weg ausgesehen zur Wilhelm-Büchner-Hochschule und in welchen Bereichen bist du dort auch tätig?
Ich heiße Zeynep Tuncer, bin ursprünglich Saarländerin, habe türkischen Migrationshintergrund, bin Diplom-Ingenieurin im Bereich Informatik, habe meinen Master in barrierefreie Systeme, intelligente Systeme absolviert, war dann viele Jahre in der Industrie und habe unter anderem bei John Deere in der Vorentwicklung gearbeitet als Usability-Expertin, habe nach 2 Jahren während dieser Arbeit beschlossen, noch zusätzlich eine externe Promotion zu machen. Während meiner Promotion habe ich den Entschluss gefasst, die akademische Laufbahn zu nehmen und habe dann nach meiner Promotion John Deere verlassen und habe an der TU Darmstadt die Position als Geschäftsführerin im Sonderforschungsbereich MAKI, Multimechanismen-Adaption für das künftige Internet, angenommen und wurde 2019 an der Wilhelm-Büchner-Hochschule für den Bereich Medieninformatik berufen. Leitete da am Anfang die Studiengänge Bachelor Digitale Medien und Master Medieninformatik, habe aber gesehen, dass eine Vertiefung Mensch-Computer-Interaktion in Informatik vorhanden war, aber kein Master, und da habe ich eine Lücke gesehen, bin dann auf meinen Chef zugegangen und habe gemeint, ja, ich weiß, ich bin noch nicht so lange da, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass ein Master im Fernstudium im Bereich Mensch-Computer-Interaktion sehr gut angenommen wird und es eher eine Marktlücke ist. Wie sieht es aus? Und er war dann wirklich sehr unterstützend, hat gemeint, wenn du das machen möchtest, dann mach das. So, dass wir dann letztes Jahr den Masterstudiengang Mensch-Computer-Interaktion aktiv angeboten haben, welches ich zusätzlich leite. Und darüber hinaus seit April dieses Jahres Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen für den Bachelorstudiengang. Das sind so die Studiengänge, die ich aktiv gerade leite. Darüber hinaus bin ich bei der Gesellschaft für Informatik im Leitungsgremium Mensch-Computer-Interaktion, leite die Arbeitsgruppe Medieninformatik, bin Vertrauensdozentin und noch zurzeit National Expert bei der German UPA und bei der UXQB. Das ist so der kleine grobe Rahmen, wo ich mich befinde.
Ja, klingt schon eher wie im großen Rahmen. Schön, dass du in dem Ganzen auch noch Zeit findest heute Abend, für das Interview und über deine Themen auch zu sprechen. Du bist unter anderem Professorin und Expertin für die Mensch-Computer-Interaktion. Was bedeutet denn Mensch-Computer-Interaktion überhaupt?
Also Mensch-Computer-Interaktion beschäftigt sich mit der benutzerrechten Gestaltung von allgegenwärtigen interaktiven Systemen und ihren Mensch-Maschine-Schnittstellen. Das bedeutet für uns, wenn wir Produkte entwickeln, wie können wir diese nutzen, was können wir dadurch tun, wie leicht oder wie schwer ist es, damit zu arbeiten, wie schnell kann ich die Nutzung dieses Systems erlernen und wie sicher ist das Produkt. Wenn wir noch einen Schritt weiter gehen, können wir sagen, wie ist das Benutzerempfinden von der Person, die dieses Produkt vor der Nutzung, während der Nutzung und nach der Nutzung empfindet. Stichwort User Experience. Wir können sagen, während der Nutzung, wie ist die Gebrauchstauglichkeit? Ist es effizient, effektiv, zielführend? Stichwort Usability. Wie ist oder wie viel positive Freude und Erfahrung ist auch während der Nutzung? Sprichwort Joy of Use. Darüber hinaus aber können wir in den Produkten, die wir entwickeln, die Anwenderinnen anstupsen für ein anderes positives Verhalten, Stichwort Nudging. Wir können aber auch aktiv das Verhalten von den Nutzerinnen beeinflussen, Behavioral Design, oder sogar manipulieren mit Dark Pattern. Ja, also die Bandbreite ist wirklich sehr groß. Von der Mensch-Computer-Interaktion, von Analyse, Konzeption, Implementierung, Evaluierung, Testing, Design ist alles mit involviert. Und die einzelnen Bereiche sind dann nochmal sehr stark untergliedert. Also grundsätzlich kann man sagen, wie der Begriff es sagt, Mensch-Computer, die Kommunikation, die Interaktion miteinander. Wenn wir das noch aus der Informatikperspektive betrachten, können wir sagen, die Software-Ergonomie, also Theorien, Modelle, Kriterien in Bezug auf Interaktionsdesign können wir sagen, Konzeption, Gestaltung, Konstruktion. In Bezug auf Usability Engineering können wir sagen, Methoden, Entwicklungsprozesse. Und aus der Anwenderperspektive können wir sagen, Desktop, mobile Endgeräte, Virtual Reality, Augmented Reality, Brain-Computer-Interfaces sind alles das, was zur Mensch-Maschine-Interaktion gehört. Jetzt würde ich aber gerne noch eine klare Trennung machen zu Mensch-Maschine-Interaktion, weil das wird nämlich auch in der Regel im gleichen Atemzug verwendet. Die Mensch-Maschine-Interaktion ist eher ein Bereich, der überwiegend mit sicherheitskritischen Aspekten sich noch zusätzlich befasst, eine sehr starke Anknüpfung zu Engineering hat. Das bedeutet Bereiche wie Luft- und Raumfahrt, Schifffahrt, Kfz-Bereich, Landwirtschaft, Baumaschinen, alles, was so in Richtung mobile Roboter, virtuelle Labore, autonome Systeme geht, würde ich eher von Mensch-Maschine-Interaktion sprechen.
Ja, ein großer Bereich, und so beim Thema Software-Ergonomie ist mir gleich meine Diplomarbeit an der Wilhelm-Büchner-Hochschule eingefallen. Da ging es damals um Software-Ergonomie bei Großrechneranwendungen und durchaus auch noch Optimierungspotenzial, was da vorhanden ist.
In vielen Bereichen.
Es wird schon deutlich, welche Vielfalt das hat und dass ja auch sowieso Technologie in unserem Leben eine große Rolle spielt. Welche Bedeutung siehst du denn für diese Mensch-Computer-Interaktion in der heutigen Welt?
Also wenn man es historisch betrachtet, hat die Mensch-Computer-Interaktion keine starke Gewichtung gehabt. In der Informatik sprechen wir von 3 Generationen. In der ersten Generation ist ein starker Fokus in das Bauen von der Hardware gewesen, in der zweiten Generation in die Softwareentwicklung. Und durch die Industrialisierung, Globalisierung, fortschreitende technologische Entwicklung ist der Benutzer oder die Benutzerin sehr stark in den Vordergrund gekommen. Wieso? Weil die Benutzeroberfläche darüber entscheidet, ob etwas Erfolg oder einen Misserfolg bringt. Die Hardware-Komponenten haben sich im Laufe der Zeit ziemlich angeglichen, sage ich jetzt einfach mal, was dann eben dazu führt, warum, weshalb, wieso man ein Produkt benutzt oder kauft oder anwendet, ist der schneidende Aspekt die Benutzeroberfläche. Und das ist auch dort der Bereich, wo sich dann eben die Spreu vom Weizen trennt und der Grund, warum, wieso, weshalb, wieso dann eine Person dieses Produkt nutzt oder nicht nutzt. Von der Hinsicht spielt die Benutzeroberfläche eine zentrale Rolle, die heutzutage die wichtigste Rolle ist, einer der wichtigsten Rollen ist.
Ja, Digitalisierung ist halt auch ein Thema, was uns immer mehr überall beschäftigt. Auch das hat sicherlich nochmal zugenommen. Deiner Einschätzung nach wird sich denn bald alles nur noch digital abspielen? Welche Rolle bleibt da noch für die analoge Welt?
Also wir befinden uns in einer analogen Welt. Das wird sich auch im Laufe der nächsten Zukunft nicht stark verändern. Was aber definitiv vermehrt auf uns zukommen wird, ist, dass wir uns in der digitalen Welt und digitalen Welten befinden werden. Also das ist ein Bereich, der definitiv auf uns zukommt. Aus meiner Perspektive ist die viel wichtigere Frage, was machen wir mit diesen Personen, die beispielsweise nicht technikaffin, die altersbedingt in diesen Hype nicht reingekommen sind, wie beispielsweise die Digital Natives, die keine Probleme haben mit dieser digitalen Welt. Wir gehören ja auch nicht zu den Digital Natives. Das bedeutet, diese Menschen, die nicht aktiv in dieser digitalen Welt oder mit diesen digitalen Technologien involviert werden, haben Einbußungen, finanzielle Einbußungen oder Einschränkungen, was sie daran hindert, in der Gesellschaft adaptiv mitzumachen oder in irgendeiner Art und Weise sie ausgrenzt oder sogar zu finanziellen Einbußungen führt. Ein ganz banales Beispiel ist Online-Banking. Ich mache das gerne, weil es ist nicht ortsgebunden, zeitgebunden. Ich bin nicht an eine Person gebunden. Ich kann das jederzeit machen. Aber unsere Eltern oder Großeltern haben diese Chancen und Möglichkeiten nicht. Und was passiert? Sie müssen an den Schalter und sie müssen zusätzliche Leistungen, die auch wirklich in Anspruch genommen werden, von einer Person, sage ich jetzt einfach mal, die diese Online-Überweisung durchführt, bezahlen. Kann man verstehen. Aber von der anderen Seite stellt sich die Frage, wie können wir diese Personen aktiv mitnehmen, damit sie nicht ausgegrenzt werden.
Ja, und sei es diese Möglichkeit noch anbieten oder halt aber sie auch irgendwo an die digitale Nutzung dann zu gewöhnen.
Richtig.
Oder sie leichter zu machen durch gute Oberflächen zum Beispiel. Ja, da ist sicherlich noch viel zu tun. Ich habe auch mitbekommen, das Beispiel ist Online-Banking. Zunächst war so der Schritt, sich an Online-Banking am Rechner, also am Desktop-Rechner zu gewöhnen und dann kam irgendwann hat das stattgefunden, auch gerade bei vielen Älteren. Dann kamen die Apps dazu und dann war wieder alles neu und die nächste Phase der Umstellung in immer kürzeren Zeiten.
Und das
ja,
wird noch
schlimmer bei der Mensch-Computer-Interaktion. Ja, Entschuldigung.
Das wird auch noch schlimmer für uns. Also die Technologie entwickelt sich so rasant und so schnell. Obwohl wir in dieser technologischen Welt involviert sind, werden wir, wenn wir 50, 60, 70 sind, auch die gleichen oder ähnlichen Hindernisse, Schwierigkeiten haben wie die jetzige Generation, die auf diesen Hype nicht aufspringen konnte.
Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Vor allem, weil auch die Abstände immer kürzer werden, in denen sich alles komplett ändert. Ja, wenn wir auf die Mensch-Computer-Interaktion schauen, welche Kanäle gibt es denn dann, auf denen oder über die, welche diese erfolgen kann?
Also wir haben immer noch diese analogen Interaktionen mit Schalter, Hebel, Drehknöpfen und Tasten. Das wird so leicht nicht weggehen. Dann haben wir aber auch Tastaturen, also zusätzlich Tastaturen, Maus, Gamepad, Joystick, Mikrofone, Touch, Multitouch Interaktionen. Dann noch der nächste Schritt, Face Recognition, Eye Training, Brain Tracking. Das bedeutet, der Interaktion sind überhaupt gar keine Grenzen gesetzt. Was aber wichtig in dem Zuge dessen ist, dass wir multimediale Anwendungen haben, also dass wir beispielsweise die Kombination von mindestens zwei Medien haben und die multimodale Interaktion haben, dass wir beispielsweise mit mindestens zwei Sinnesorganen etwas mit etwas interagieren können. Also wir haben die Möglichkeit, mit unterschiedlichen Medien, unterschiedlichen Produkten, Systemen, mit unterschiedlichen vielen Anzahlen von Interaktionen zu interagieren.
Ja, also zum Beispiel jetzt wie bei uns wäre es dann einmal, wir können uns gerade sehen und hören und wir könnten auch noch über den Chat was schreiben.
Darüber hinaus aber auch beispielsweise dem System sagen, die Aufnahme hat begonnen, starte die Aufnahme, beende die Aufnahme, das wäre eine Möglichkeit. Darüber hinaus aber auch gerade während wir uns unterhalten, die Chatfunktion zu betreiben und dann mit Tasten aktiv einzugeben, wenn Fragen vorhanden sein sollten.
Ja, da passt es gerade ein Kommentar im Chat von Erin mit aufzugreifen. Hallo an dich zurück.
Hallo.
Und natürlich auch ein Hallo an alle anderen, die auch schon zahlreich mit hier dabei sind und sich noch nicht gemeldet haben. Ja, nun haben wir auf der einen Seite diese Kommunikation zwischen Mensch und Maschine, zwischen Mensch und Computer, aber auf der anderen Seite ja auch noch die direkte Kommunikation zwischen Menschen. So aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung, was ist denn schwieriger oder hat größere Herausforderungen? Die Kommunikation Mensch-Maschine oder Mensch-Mensch?
Was ist denn das Erste, was dir einfällt? Das Erste, was dir einfällt, wenn du diese Frage hörst?
Also ich denke, zwischen
Menschen... Nee, ohne zu denken. Direkt das Erste, wo du sagst, das ist das Erste, was mir in den Gedanken gekommen ist.
Also zwischen Menschen sind es Missverständnisse und der Rechner nimmt vielleicht nur das, wenn es genau passend ist, mehr oder weniger. Oder zumindest das, was er kann.
Also ich würde gerne bei dieser Frage so einen Schritt zurückgehen und denke, da wir ja mit so vielen Technologien tagtäglich umgeben sind, die dann zu Erfolgen oder Misserfolgen führen oder zu Frustration oder, kann es sein, dass die Menschen sagen, oh, die Interaktion zwischen Mensch und Technik ist eigentlich schwieriger? Kann sein. Aus meiner fachlichen Expertise kann ich sagen, die Interaktion zwischen Mensch und Mensch ist viel, viel, viel schwieriger. Warum? Der Mensch ist sehr unterschiedlich, der Mensch ist einzigartig und vor allem der Mensch ist unberechenbar. Das hört sich jetzt so negativ an, aber ist gar nicht so negativ angelastet. Da der Mensch, vergleichen wir uns beide, wir haben unterschiedlichen Geschlechts, wir haben unterschiedlichen Alter, wir haben unterschiedliche Bildungsniveaus, wir sind unterschiedlich sozialisiert worden. Es kann sein, dass wir auf das Gleiche, anders reagieren können. Ne? Und ein sehr schönes Beispiel ist mit Zwillingen, die eigentlich zur gleichen Zeit mit einer zeitlichen Diskrepanz auf die Welt gekommen sind, die gleichen Eltern hatten, gleich sozialisiert worden sind, aber im Laufe des Alters auf unterschiedliche Gegebenheiten auch unterschiedlich reagieren können. Das bedeutet, der Mensch ist in der Art und Weise einfach einzigartig und aus der Perspektive schwer nachzubilden. Und wenn wir dann noch überlegen, wir sind emotionale Menschen, das bedeutet, es kann sein, dass im Laufe der letzten Wochen unterschiedliche Aspekte passiert sind, wo du einfach eine ganz normale Frage gestellt hast und ich das auf der emotionalen Ebene aufnehme und dann aufgehe, hysterisch, und du dir die Frage stellst, ich habe doch eigentlich gar nichts gesagt, was ist denn jetzt gerade los? Also wir wissen nicht, warum, weshalb wir so Menschen so reagieren, weil wir nicht ganz genau wissen, was alles für Einflussfaktoren vorhanden waren, damit sie so reagieren, wie sie reagieren. Daher
ja, aber die auch Kommunikation. Spannend zwischen Menschen, aber vielleicht einfacher dann in der Mensch-Computer-Interaktion. Aber was sind denn auch da die Herausforderungen?
Da sind die Herausforderungen, das ist eigentlich eine total interessante Sache. Da können wir nochmal auf den Menschen wieder zurück. Die größte Herausforderung ist der Mensch. Das bedeutet, wie ist die Ergonomie des Menschen, wie ist die Wahrnehmung, die Kognitive, die Sinnesfähigkeiten, die Motorik, die Emotionen, die Sozialisierung, das Bildungsniveau, können wir mal auf eine Seite bringen. Welche Aufgabe muss der Mensch gerade durchführen? Das kann im Privaten als auch im Beruflichen sein. Und welches Werkzeug steht ihm zur Verfügung? Und welche Größe hat dieses Werkzeug? Wie kann ich dieses Werkzeug verwenden? Muss es multimodal verwendet werden? Gibt es zusätzliche Möglichkeiten, es anderweitig zu verwenden? Und dann nochmal die Frage, in was für einem Raum befindet sich denn der Mensch? Ist es ein geschlossener Raum? Ist es ein offener Raum? Muss es wasserfest sein? Ist es im Meer? Ist es irgendwo in der Sahara? Oder ist es im Weltall? Ab 26 können wir ja auch ins Weltall reisen. Also es sind so viele Faktoren, die mit einer Rolle spielen, dass wir sagen, der Mensch in Kombination mit der Aufgabe, die er tut, mit dem Werkzeug, in Kombination mit dem Umwelt, wo er oder sie sich befindet, ist die größte Herausforderung. Aber noch eine andere Herausforderung ist unter anderem beispielsweise im Rahmen der Globalisierung die kulturellen Aspekte. Gehen wir mal davon aus, wir beide gehen was trinken und du sagst dann, wir bestellen 2 Kaffee. Wie viel bekommen wir?
Ja, 2.
Richtig, in Deutschland würden wir 2 bekommen, aber in der USA würden wir nur 1 bekommen. Wieso? Weil wir in der USA eine ganz andere Art zu zählen haben. Wir zählen 0, 1, 2. Also das bedeutet, dieses Zeichen kennen die gar nicht. 1, 2, 3, 4, 5, ja? Und das Interessante ist, wenn wir jetzt in China wären und dieses Zeichen machen würden, würden wir 8 bekommen. Interessant ist, weil China an einer Hand bis zu 9 zählen kann. Ich hatte Chinesisch ein Semester. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal ganz hinbekomme. Aber interessant ist, dass das Zählen bis 5 total identisch ist. Also 0, 1, 2, 3, 4, 5, ja, 6. Dann kommt 7, 8, 9 und 10. Was dann dazu führt, dass wenn wir dann beispielsweise gemeinsam in China wären und 2 Getränke bestellen würden, wir dann auf einmal 8 bekommen würden. Mhm. Und dieses einfache Beispiel zeigt, wie komplex das Interkulturelle ist, weil wenn wir dann unterschiedliche Icons verwenden, die für unterschiedliche Länder einfach nicht allgegenwärtig ist. Also da stößen wir schon an Grenzen, wenn wir Benutzeroberflächen machen mit einem Papierkorb. In China und in Japan sieht das komplett anders aus. In der USA ist es ganz anders. Von der Hinsicht sind wir da an unterschiedliche Herausforderungen gestellt.
Ja, also große Herausforderung hier, mehr der Mensch als die Maschine, so wirkt es. Wäre es dann einfacher, wenn die Rechner mehr unter sich kommunizieren würden, nach ihren Standards?
Nicht unbedingt. Die Maschinen oder die Systeme kommunizieren auch untereinander. Sprichwort IoT, das bedeutet, meine Informationen, Eingaben, die ich zur Verfügung stelle, werden auch anderen Systemen zur Verfügung gestellt, so dass sie miteinander kommunizieren, dass Empfehlungen gegeben werden, oder andere Aspekte mit aktiv mit eingebunden werden. Sprichwort Smartwatch. Die Schritte werden sowohl auf mein mobilen Endgerät übertragen als auch auf andere Systeme, was dann dazu führt, dass das beispielsweise automatisch direkt mit meinem Arzt kommunizieren kann und sagen kann, hey, schau mal, das habe ich gegessen, diese Schritte habe ich gemacht, meine Werte sind wie folgt, so dass der Arzt dann auch automatisch aktiv überprüfen kann, wie das dann mit meinem gesundheitlichen Zustand, geht. Also die Kommunikation zwischen den Systemen ist aktiv schon vorhanden. Die Frage ist eher, ist es gewollt, dass ich all diese Informationen, teile und dass auch all diese Systeme diese Informationen aktiv haben dürfen und sollen?
Ja, okay, also da auch wieder Aspekte, Datenschutz ja mit reinspielen, letztlich auch wieder das, wie sehr der Mensch im Ganzen auch vertraut und welche Risiken damit auch einhergehen. Da gibt es gerade auch schon eine Frage hier von Irren, die sich mit dem Thema KI, also künstliche Intelligenz, beschäftigt. Die stelle ich mal ein bisschen zurück, weil genau das wird ja auch unser zweiter Schwerpunkt nachher noch sein. Dann greife ich die dann wieder auf. Ja, spannend. Wir haben schon festgestellt vorhin, wie viel sich da jetzt tut insgesamt in der Technologie, wenn sich wieder immer wieder umstellen muss, jetzt speziell in diesem Bereich Mensch-Computer-Interaktion. Welche Technologien werden da nach deiner Einschätzung in Zukunft noch mehr an Bedeutung gewinnen?
Also was sich schon sehr stark etabliert hat, sind Sprach- und Assistenzsysteme. Das wird definitiv noch mal viel mehr Gewichtung bekommen. Kamerabasierte Systeme, das also die nicht nur sehen, wahrnehmen, identifizieren und ein Problem erkennen, sondern anhand unserer Körperhaltung, Kopfdrehung, Blickwinkel, Richtung erkennen können. Ah, die Zeynep kann gerade diesem Text nicht folgen oder sie hat nicht verstanden, worum es gerade geht, oder ist gerade unkonzentriert. Das bedeutet, das System wird dann aktive Hilfeleistungen geben, Unterstützung geben, um den Menschen in dieser speziellen Situation zu unterstützen. Also das bedeutet, die Kollaboration zwischen Mensch und Roboter wird eine viel stärkere Gewichtung bekommen. Also das ist mal eine Sache, die 100% safe ist. Darüber hinaus Virtual Reality, Augmented Reality, Metaverse, Wearables, also unterschiedliche Hardware-Komponenten, die wir an uns im Körper tragen, also Brillen, Kontaktlinsen. Aber auch der nächste Schritt, Implantate wie RFIDs oder Chips, die wir im Körper tragen. Dazu gibt es schon unterschiedliche Studien und auch Anwendungsbereiche, wo das aktiv umgesetzt wird und auch von den Menschen angenommen wird.
Ja, also auch da immer mehr, so ein bisschen fast eine Verschmelzung zwischen Mensch und Maschine, Überschneidung und halt auch, nämlich daraus immer mehr Kanäle, über die gearbeitet wird. Du sagst, wenn dann
Perfekt.
erkannt wird, welche Körperhaltung da ist, wäre man früher ja doch ja fast die einzige Kommunikationsform tatsächlich über die Texteingaben am, über die Tastatur die Möglichkeit da hatte.
Richtig.
Ja, du hast im Vorfeld, es ist dir wichtig, dass es heute keine reine Werbeveranstaltung für die Wilhelm-Büchner-Hochschule wird. Dennoch die Frage, es gibt Studiengänge an der Wilhelm-Büchner-Hochschule und viele, die jetzt heute zuschauen, haben vielleicht das Interesse, sich genau in diesem Bereich weiterzubilden. Was sind da so die Angebote, die es gibt im Bereich der Wilhelm-Büchner-Hochschule, um sich da ja in dem Bereich aber auch mit dir irgendwo dann weiterzubilden?
Super gerne. Die Wilhelm-Büchner-Hochschule hat im Rahmen des Studienganges Informatik unterschiedliche Vertiefungen und eine Vertiefung ist die Mensch-Computer-Interaktion im Bachelor-Studiengang. Das ist ein siebensemestriger Studiengang mit 210 CP. Dann haben wir auch noch die Möglichkeit, den Masterstudiengang aktiv anzubieten. Es ist ein weiterbildender Masterstudiengang, wo die Kernbereiche Mensch-Computer-Interaktion nochmal aktiv vorgestellt werden. Darüber hinaus menschenzentrierte Nutzergestaltung mit Aspekten diesem und interkulturellen Design. Darüber hinaus aber auch nochmal wirklich die psychologischen Aspekte des Menschen, wie Wahrnehmung, Denken, Speichern von unterschiedlichen Informationen, wo da nochmal ein aktiver, verstärkter Fokus gelegt wird und darüber hinaus dann eben nochmal Wahlmöglichkeiten, um sich weitere Expertisen in diesem Bereich anzueignen. Also man hat sowohl im Bachelor als auch im Master die Möglichkeit, sich aktives Wissen da anzueignen.
Ja, vielfältige Möglichkeiten. Jetzt haben wir so viel über die Kommunikation gesprochen, auch Kommunikation mit dem Computer. Wie erfolgt denn die Kommunikation im Fernstudium, besonders zwischen den Studierenden untereinander, aber auch mit den Dozierenden, mit den ProfessorInnen? Gibt es da noch eine direkte Kommunikation oder läuft das künftig dann auch über Chatbots?
Also wir haben für diejenigen, die sich mit dem Fernstudium nicht auskennen, Studienhefte. Das sind skriptähnliche, der Begriff wird aber jetzt, um ehrlich zu sein, dem nicht getreu. Das sind schriftliche Unterlagen, die den Studierenden zur Verfügung stehen, wo die Kernthemenbereiche und die Bereiche aktiv nochmal analysiert und vorgestellt werden. Es gibt Übungsaufgaben, Einsendeaufgaben, Zusammenfassungen. Das bedeutet, es ist ein Manuskript, mit dem man zu Hause allein arbeiten kann, um sich dieses Wissen anzueignen. Und ein Modul hat zwischen 3 bis 5 Studienhefte, wo man die Möglichkeit hat, sich eben dieses Wissen komplett anzueignen. Die Studierenden haben dann die Möglichkeit, bei einem Studienheft im Rahmen unseres Lern- und Kommunikationsplattforms Online Campus aktiv direkt an Tutoren eine Frage zu stellen oder Nachrichten zu schicken, wenn sie etwas nicht verstehen oder Fragen haben sollten. Und die Tutoren sind angewiesen, innerhalb von 48 Stunden auf diese Fragen einzugehen. Dann haben wir noch die Modulverantwortlichen, die für dieses Modul verantwortlich sind, wenn es nicht Studienheft-Fragen oder Aussagen oder Informationen sind, sondern in Bezug auf das Modul. Und dann eben auch noch die Personen, die diesen Studiengang leiten. Darüber hinaus haben wir aber auch im Online-Campus die Möglichkeit der Chat-Funktion. Das bedeutet, Sie haben die Möglichkeit, mit anderen Studierenden oder mit Tutoren zu interagieren. Darüber hinaus aber auch im Forum die Möglichkeit, sich auszutauschen zu den jeweiligen Studienheften, aber auch zu allgemeinen Themen. Dann bieten wir regelmäßig Stammtische an. Beispielsweise der Fachbereich Informatik hat einen Stammtisch für IT-Sicherheit. Ich habe einen Stammtisch für Mensch-Computer-Interaktion und Medieninformatik, wo die Studierenden nicht nur unter sich sich austauschen können, sondern wo regelmäßig Fachexperten zu bestimmten fachlichen Themen eingeladen werden und dann aus der Industrie, aus der Unternehmensperspektive diese Bereiche nochmal beleuchten. Und dann gibt es auch noch eine Eigendynamik von den Studierenden, dass sie die Möglichkeit haben, WhatsApp-Gruppen zu bilden. Meine Studierenden haben das beispielsweise. Oder auch beispielsweise über Discord oder Facebook. Da vernetzen sich die Studierenden auch. Wichtig ist, dass sie immer wieder einen Ansprechpartner haben, ob es organisatorische Sachen sind oder fachliche Sachen sind. Von der Hinsicht ist da eine Rundumbetreuung vorhanden. In Bezug auf die Chatbots, das ist total interessant, dass du gerade diese Frage stellst. Ich habe letztes Jahr mit einer Kollegin von MPI für empirische Ästhetik und von der Universität Münster eine Studie durchgeführt an der Wilhelm-Büchner-Hochschule, wo ich die Studierenden gefragt habe, welche Lehrmethoden und Lehrtechnologien sie sich in Zukunft vorstellen können, um damit zu arbeiten. Und da war unter anderem auch noch die Frage bezüglich des Chatbots. Einmal als Tutor und einmal als Prüfer. Und ich bin im Nachgang total dankbar, dass wir das so gestellt haben, weil da unterschiedliche Ergebnisse gekommen sind. Also die Studierenden, roundabout 40%, haben gesagt, dass sie sich vorstellen können, mit einem Chatbot als Tutor zu arbeiten. Und über 60% haben gesagt, dass sie sich vorstellen können, mit einem Prüfer zusammenzuarbeiten. Und basierend auf dieser Aussage haben wir dann mit einer Studentin in der Masterarbeit ein IBM-Chatbot entwickelt für das Modul Projektmanagement und wissenschaftliches Arbeiten, weil dieses Modul gerade in allen Studiengängen aktiv angeboten wird. Und die Studierenden hatten da die Möglichkeit, Single-Choice, Multiple-Choice oder in offenen Bereichen Antworten zu geben und haben dann die Möglichkeit gehabt, mit diesem Chatbot zu trainieren. Und da sind wir auch auf total interessante Ergebnisse gestoßen. Das ist jetzt keine neue Idee, die gibt es von der Georgia Tech University schon seit 2015. Die Jill Watson, so hieß oder heißt das Chatbot von denen. Und ich kann mir vorstellen und würde mir auch wünschen, dass dieses Angebot für die Studierenden aktiv angeboten wird für unterschiedliche Bereiche, wie beispielsweise immer wiederkehrende gleiche Fragen, ne? dass man ein Chatbot hat und sagt, okay, es gibt so typische Fragen, da brauchst du nicht großartig jemanden eine E-Mail zu schreiben, sondern schreibst einfach nur die Bullet Points und Chatbot antwortet drauf. Oder wo du dir noch ein bisschen unsicher bist und sagst, bin ich gut vorbereitet und die Einsendeaufgaben oder unterschiedliche weitere Aufgaben mit dem Chatbot durchführen kannst. Also ich finde das super, wenn man das zusätzlich anbieten würde.
Also als großen Vorteil sehe ich, dass man sofort eine Rückmeldung bekommt.
Richtig.
Und nicht warten muss, bis die Antwort dann da ist. Und so höre ich es auch raus, aber als Ergänzung. Also nicht als Ersatz, dass man sagt, man muss sich jetzt mit diesem Bot rumschlagen, sondern als ersten Schritt vielleicht für Standardfragen, wie du sagst, und dann man trotzdem die Möglichkeit auch künftig noch haben wird.
Also wir Menschen haben negative Erfahrungen schon mit den jetzigen virtuellen Assistenten, die vorhanden sind, weil die Leistung, die dahinter ist, von den Regeln her noch nicht so stark etabliert ist und wir dann eine vorgefertigte negative Meinung schon in Bezug auf diese virtuellen Assistenten haben. Das ist der eine Aspekt. Und das zweite ist, es ist was ganz anderes. Wir haben das jetzt zu Corona-Zeiten gemerkt. Sich virtuell zu treffen ist was ganz anderes, als wenn man sich face-to-face in der realen Welt trifft. Also virtuelle Treffen sind anstrengender. Wir merken das in Konferenzen oder wenn wir den ganzen Tag virtuelle Meetings haben. Es ist ermüdend, es ist erschöpfend und es ist viel, viel anstrengender. Gut, man kann auch zusätzlich andere Tätigkeiten nebenbei machen, hat auch seine Vorteile, ja. Oder sich einfach mal auf stumm schalten und die Kamera ausmachen, definitiv. Aber diese Interaktion mit einem Menschen, die brauchen wir als Mensch. Also wir sind soziale Lebewesen, wir brauchen die Interaktion mit den Menschen und da sollten wir auch nochmal eine aktive Gewichtung drauflegen.
Ja, prima. Also das wird es auch in der Wilhelm-Büchner-Hochschule dann künftig auch noch geben, den Kontakt zu den echten Menschen.
Die wird nicht wegkommen, aber so eine zusätzliche Ergänzung mit Chatbots, die fände ich nice.
Ja, jetzt haben wir viel über die Kommunikation zwischen Mensch und Maschine gesprochen und merke auch immer wieder, wie wichtig halt auch die Menschen dabei sind und die Kommunikation der Menschen untereinander. Aber wenn man so diesen großen Themenfeld ist, dann landet man ja auch schnell bei künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen, wo du dich auch mit beschäftigst, was hier mit reinspielt und wo es gerade, wie hat auch schon eine Frage im Chat zu gibt. Vielleicht dabei auch nochmal, dass wir zunächst wissen, worüber wir da reden. Was ist denn künstliche Intelligenz? Was ist maschinelles Lernen?
Also künstliche Intelligenz beschreibt im groben Ansatz, können wir sagen, mit Maschinen intelligentes menschliches Verhalten zu imitieren und dadurch Probleme zu lösen. Aufgaben menschenähnlich oder besser oder autonom durchzuführen. Wir sprechen da auch von schwacher künstlicher Intelligenz und starker künstlicher Intelligenz. Schwache künstliche Intelligenz ist beispielsweise Bilderkennung, Spiele, Aktienhandel, Wahrscheinlichkeitsberechnungen in Bezug auf Wetter oder Unfälle. Und starke künstliche Intelligenz, das geht so ein bisschen in die Bollywood-Richtung, dass man sagt, okay, Terminator oder die Eva von Ex Machina. Also wirklich humanoide Roboter, die menschenähnlich sind und auch menschenähnlich interagieren können. Ich finde, da ist ein schönes Beispiel der Spamfilter. Wenn wir jetzt auf die künstliche Intelligenz achten, sagst du, warum Spamfilter? Unter normalen Voraussetzungen können wir sagen, wir haben so eine Blacklist, so eine bestimmte Begrifflichkeiten und die müssten wir manuell durchführen. Das bedeutet, die Betreffszeile oder wenn der Sender bestimmte Attribute hat, dann gehört es zu einem Spam. Was macht die künstliche Intelligenz? Sie sagt, okay, wunderbar, gib mir diese Liste und basierend auf dieser Liste selektiere ich diese E-Mails raus. Das bedeutet aber, wenn der Sender so intelligent ist und bestimmte Begrifflichkeiten verändert oder den Sender die E-Mail-Adresse verändert, stößt da die KI, die allgemeine KI, schon an ihre Grenzen. Was brauchen wir? Wir brauchen maschinelles Lernen. Das bedeutet, wir sagen dem System, hier sind E-Mails, die kein Spam sind, hier sind E-Mails, die Spam sind und dann ist das maschinelle Lernen oder das System analysiert, unterscheidet, wo sind die Unterschiede, wo sind die Gemeinsamkeiten und kann dann selbstständig, eigenständig lernen, was in Zukunft noch zusätzliche Spam-Filter sein könnten, weil dann noch eben die Art und Weise, wie diese E-Mail strukturiert ist, ob ein persönliches Anschreiben vorhanden ist, ob bestimmte Bullet Points vorhanden sind oder Begriffe, ist das System automatisch dann in der Lage, mit diesen Daten, umso mehr Daten sie erhält, dann aktiv zu lernen und dann dementsprechend den Menschen die Arbeit zu vereinfachen und zu unterstützen.
Ja, das heißt, im Rahmen dieses maschinellen Lernens muss aber auch immer so ein System gefüttert werden und Input haben, das denkt nicht quasi selbst, sondern kann auch nur aus dem etwas machen, was es bekommt. Und wahrscheinlich auch, wenn wir bei den Spams bleiben, wenn sich dann die Absender, die Spammer weiterentwickeln und versuchen, sich da anzupassen, müsste es auch wieder einen neuen Input dann geben.
Richtig, also es lebt vom Datensatz. Der nächste Schritt ist dann Deep Learning. Das bedeutet, dass wir menschenähnliche neuronale Netze entwickeln, die dann diese Funktionsweise des Menschengehirns adaptieren und dann selbstständig, sage ich jetzt einfach mal, Regeln entwickeln und sich dann weiterbilden.
Ja, und das sicherlich auch im Bereich, wo wir gleich noch zu kommen, der für viele dann erstmal unheimlich wirkt, dass die Maschine dann quasi so ein, ich sag mal, Eigenleben dadurch entwickeln kann. Ja, wir waren ja vorhin bei der Mensch-Computer-Interaktion. Wie ist so da das Zusammenspiel zwischen diesen Kommunikation und künstlicher Intelligenz?
Also, was wir sagen können, ist, die künstliche Intelligenz verändert die Art und Weise, wie wir arbeiten, wie wir leben, grundlegend. Und wenn wir uns so die Forschung ansehen bezüglich der Ingenieure und der Informatiker, ist es so, dass wir in Zukunft intensiver mit KI-basierten Systemen arbeiten und entwickeln werden. Und dann stellt sich aus der MCI-Perspektive die Frage, wie müssen wir diese Interaktion gestalten, dass sie funktionieren und akzeptiert werden vom Menschen, und auch im Dienste des Menschen stehen? Also das ist, glaube ich, der wichtige Aspekt, dass wir sagen, okay, wir entwickeln keine Technologien für Technologien, sondern wir entwickeln Technologien für den Menschen und diese Technologie sollte und muss im Dienst des Menschen stehen, ne? Oder des Lebewesens stehen, wenn wir noch beispielsweise Tiere mit einbinden. Daher ist das Zusammenspiel von Mensch-Maschine-Interaktion und künstlicher Intelligenz essentiell und wird im Laufe der nächsten Zeit sogar noch viel, viel stärker, weil wir da von nutzerzentrierten künstlichen Intelligenzen sprechen werden oder schon sprechen.
Ja, also Bedeutung für unsere Gesellschaft nimmt zu, wenn man jetzt schaut, einmal auf die Gesellschaft, aber auch das Leben des Einzelnen. Welche Rolle spielt die KI da heute schon, auch im Alltag, und welche wird sie nach deiner Einschätzung in Zukunft dann noch spielen?
Also die künstliche Intelligenz, die hat schon eine sehr wichtige Rolle innerhalb unserer Gesellschaft und hat sich auch sehr stark mittlerweile etabliert. Ein ganz banales Beispiel ist die Krebsdiagnostik im Gesundheitswesen, wo die KI über Millionen Gigabyte Gesundheitsdaten analysiert und dann dementsprechend auch Wahrscheinlichkeitsberechnungen durchführen kann, ne? Darüber hinaus werden die Arbeitsabläufe vereinfacht, die Produktivität, die Flexibilität eingebracht, Sicherheit, Qualität eingeführt. Dort, wo der Mensch eine wiederholende Tätigkeit innerhalb beispielsweise von 8 Stunden konsequent durchführen muss, wo es zu Ermüdungserscheinungen kommt, wo es beispielsweise ko zu Konzentrationsschwächen kommt, wird die KI das Leben in der Hinsicht vereinfachen, weil sie eben diese menschlichen Attribute nicht hat und konsequent diese Tätigkeit ohne Pause, ohne irgendwelche Einflüsse durchführen kann. Also diese repetitiven Jobs werden in Zukunft definitiv verloren gehen, aber dafür entstehen andere Arbeitsprofile. Ich kann so ein bisschen aus der Perspektive, wenn wir in die zurückblicken in die Historie. Wir hatten früher nur ein Radio und dann ist der Fernseher gekommen. Der Fernseher hat den Radio nicht ersetzt, sondern es war eine zusätzliche Möglichkeit, um Informationen an den Menschen zu bringen. Das Radio existiert immer noch. Was ist jetzt der nächste Schritt? Streamingdienste. Die Streamingdienste werden weder Radio noch Fernseher in irgendeiner Art und Weise verdammen, sondern sie sind eine Möglichkeit, es sind unterschiedliche Möglichkeiten, um an Informationen und andere Bereiche heranzukommen. Also es bietet eine große Vielzahl an weiteren Möglichkeiten, die man nutzen kann, aber nicht nutzen muss.
Ja, so dann schrittweise Entwicklung irgendwo auch. Werden denn dann bald alle Lebensbereiche von KI beeinflusst werden oder geht es denn überhaupt noch ohne?
Also alle Lebensbereiche werden von der KI beeinflusst, ja. Geht es ohne die KI? Nein. Also da müssen wir offen und ehrlich sein. Wir haben da auch keinen Einfluss drauf. Die Technologie, die schreitet voran, ob wir das wollen oder nicht wollen. Die viel wichtigere Frage ist, dass wir bewusst damit umgehen. Also dass wir ganz genau wissen, welche Daten wir von uns geben, dass wir dieses kritische Hinterfragen mit diesen Systemen immer im Vordergrund haben, der ethische Aspekt, der soziale Aspekt, der politische Aspekt, die rechtlichen Aspekte, dass wir die immer wieder im Vordergrund haben, ne? Da sind eher die wichtigen Parts, die auf uns warten.
Ja, dann kommen wir noch auf die noch zu sprechen. Also ganz klar, Künstliche Intelligenz bietet viele Chancen, kann das Leben auch einfacher machen. Du hast gerade beschrieben, viele sehr eintönige Tätigkeiten können auch wegfallen, ähnlich wie früher vielleicht durch die ersten Maschinen, die körperlich anstrengenden Tätigkeiten durch Maschinen übernehmen. Das können jetzt halt auch einfache, repetitive geistige Tätigkeiten sein. Aber es hat auch viele Risiken, die damit verbunden sind. Ich denke, ich sehe die auch da besonders, wenn technische Systeme die alleinige Verantwortung für zum Beispiel Entscheidungen übernehmen. Du hast den Medizinbereich angesprochen, wenn da zum Beispiel die KI alleine entscheidet über eine Diagnose oder auch darüber, wer wie behandelt wird. Im Bereich Verkehr gibt es ja immer wieder, wenn es ums autonome Fahren geht, die Frage, wie verhalten sich dann die Fahrzeuge in bestimmten Situationen oder aber halt auch im finanziellen Bereich, wenn Algorithmen darüber entscheiden, wer einen Kredit bekommt oder auch den nicht mehr bekommt, wenn das allein auf die wenn quasi die alleinige Verantwortung da auch irgendwo liegt. Welche Gefahren siehst du hier auch und wie kann denen auch begegnet werden?
Also was wichtig ist, dass wir Fragestellungen, ethische, rechtliche oder soziale Fragestellungen, auf viele keine Antworten haben, ne? Ein ganz banales Beispiel, autonomes Fahren. Von der rechten Seite kommt eine ältere Person, von der linken Seite kommt ein Kind und man muss ausweichen. Wo weicht man hin? Wo weicht man aus? Da sagt man, okay, eventuell zur älteren Person, weil die Person ja schon ein Leben beschritten hat und das kleine Kind eben noch das ganze Leben vor sich hat. Schlimmer wird es, wenn man sagt, okay, was ist denn, wenn diese ältere Person beispielsweise ein Mann ist, in einem sehr großen internationalen Unternehmen hat, sehr viel Verantwortung hat und im Laufe der nächsten Jahre ein Mittel entwickelt, um unterschiedliche Krankheiten Hilfeleistungen zu geben, damit diese Krankheiten behoben werden, ne? Wie wird es dann ausfallen? Vor allem in der Konstellation, wenn dieses Kind beispielsweise ein Kind ist, das aus sozialen schwachen Verhältnissen kommt, schlechte Noten hat, eventuell einen Migrationshintergrund hat, wie wird dann die Entscheidung ausfallen? Was die KI nicht hat und was wir Menschen auch nicht haben, ist die Fähigkeit, in die Zukunft herauszusehen und zu sagen, dieser Mensch wird dann so und so sein. Also vor allem bei diesen kleinen Kindern, sage ich jetzt einfach mal, die aus einem Migrationshintergrund gekommen sind, aus sozial schwachen Familien, sind Phänomene entstanden, wie beispielsweise eine Ärztin, die das erste künstliche Herz implantiert hat, oder Personen, die ein Heilmittel gefunden haben für Corona, oder Professoren, die gerade in Bezug auf KI sich mit dir unterhalten. Das bedeutet, der Mensch ist nicht in der Lage, diese Einschätzung zu machen, und die KI ist auch nicht in der Lage, diese Einschätzung zu machen. Aber die Frage ist, wer übernimmt denn dann die Verantwortung, wenn die KI diese Entscheidungen trifft? Also ist es der oder diejenige Person, die die KI programmiert hat? Ist es der Hersteller? Ist es die Person, die gerade dieses aktive Produkt verwendet? Und wer kommt dann für diese Gegebenheit auf? Und auf diese Fragen haben wir leider noch keine Antworten, ne? Und es ist auch sehr, sehr schwierig, auf so eine Antwort zu kommen. Beispielsweise in der Landwirtschaft, autonome Fahrzeuge gibt es schon seit über 15 Jahren oder sogar noch länger. Die Technologie ist schon vorhanden, aber die Frage ist, was passiert denn eben, wenn eben gerade ein Kind dran vorbeiläuft oder ein Mensch dran vorbeiläuft und sich dann dadurch beschädigt fühlt, ne? Die versicherungstechnische Frage ist einfach immer noch nicht geklärt, und wann sie geklärt ist, das weiß ich nicht. Was wir definitiv vor Augen führen müssen, ist, dass es sehr wichtig ist, dass diese Technologien keine Persönlichkeitsrechte haben, so hart wie sich's anhört. Es sind einfach Hochleistungsrechner. Wir dürfen mit diesen Wahrscheinlichkeitsaussagen nicht davon ausgehen und sie pauschalisieren und zu einem Stand, Wissen, wie soll ich das sagen, etablieren. Es sind Wahrscheinlichkeiten, es sind Möglichkeiten, aber es ist nichts Festes, es ist nichts Sicheres, es ist nichts Bestätigtes, es ist nur eine Wahrscheinlichkeit, und dessen sollten wir uns bewusst sein. Darüber hinaus dürfen wir auch diese Technologie nicht vermenschlichen. Also wir machen das, indem wir beispielsweise aktiv, wenn wir unsere Technologien verbrauchen, dass wir Emotionen reinbringen. Und umso mehr wir in diese humanoiden Roboter-Richtung reingehen, vermenschlichen wir. Und wir müssen da klare Kanten setzen. Wir müssen sagen, das ist ein technisches System, das ist ein Roboter. Und es auch so definieren und anzeigen und da nochmal wirklich klare Grenzen setzen, was ein Roboter ist und dass es ein Roboter ist und dass es kein Mensch ist. Und dass es nur der Gesellschaft dienen sollte und dass es fair und nachhaltig ist. Also das sollte das Ziel sein, dass wir darauf achten. Und ich glaube, die größte Gefahr ist die Person, die hinter der KI steckt, also der Mensch. Und das ist total das Interessante. Also ich sage jetzt gerade unterschiedliche Aspekte von dieser Technologie, wo wir aufpassen sollten. Aber die größte Gefahr ist immer noch der Mensch, weil der Mensch ja diejenige Person ist, die die KI in diese Richtung lenkt. Ein ganz banales Beispiel ist, gehen wir davon aus, ich füttere die KI nur im Rahmen eines Bewerbungsprozesses mit den Daten. Es muss ein Mann sein, der eine bestimmte Hautfarbe hat, keinen Migrationshintergrund hat, ein bestimmtes Alter, beispielsweise auch keine Kinder und so weiter und so weiter. Dann lernt die KI ja nur von diesen Daten, ah, okay, wunderbar, ich schaue mir nur diese Profile an. Es ist aber dieser gesunde Menschenverstand, der fehlt der KI, was dann dazu führt, dass sie nicht sagen kann, hey, die Eingaben, die du jetzt gerade gemacht hast, sind rassistisch oder diskriminierend. Was wir der KI beibringen müssen, ist zu sagen, okay, das Aussehen ist trivial, das Alter ist trivial, wo die Person wohnt, ist trivial. Wir schauen nur auf die fachlichen Expertisen und dann werden wir auch sehen, wenn die KI da aktiv ihren Portfolio hat, da ist Deutschland ein bisschen zurück, in anderen Ländern wird das schon manuell eingesetzt, dass die Diversity innerhalb der Gesellschaft und innerhalb dieser Berufe auf einmal einen ganz anderen Background und Vertiefung hat. Von der Hinsicht ist es ganz wichtig zu sagen, KI ist wichtig, KI wird unser Leben aktiv begleiten, es sollte aber fair und nachhaltig sein und unterschiedlichen ethischen Aspekten immer wieder im Fokus und Vordergrund halten, damit wir da nicht in die Bredouille kommen, den Menschen in eine Rolle zu stecken, in die die Person nicht, in dieser Mensch nicht reingehört.
Ja, ein komplexes Thema, was auch viele Fragen noch aufwirft. Und was ich auch spannend finde, ist, dass man auf der einen Seite, ja, es geht um Maschinen, aber andererseits halt auch vieles zu klären ist, was uns als Menschen halt auch angeht. Zum Beispiel die Frage, was ist denn ein Mensch wert, um dieses Beispiel, was du vorhin gesagt hast, zurückzukommen mit dem autonomen Fahren. Und ist wirklich nur der Mensch was wert oder mehr wert, der was leistet in seinem Leben und ein anderer, vielleicht behinderter Mensch, dann auf einmal weniger wert, dass wir da auch eigentlich nochmal vieles über uns klären sollten, weil, wie ist es ja auch angekommen, letztlich die KI auch nur das macht, was ihr dann mit auf den Weg geben.
Und wer trifft diese Entscheidung? Wer möchte diese Entscheidung treffen? Ne? Also es ist wirklich ein sehr, sehr schmaler Grat und aber ein sehr, sehr wichtiger, den wir irgendwie klären müssen. Es gibt ja auch mittlerweile eine Kommission, eine Ethikkommission, die von England ins Leben gerufen worden ist, um unterschiedliche Sachverhalte zu klären, weil das ja eben keine Fragestellung nur für Deutschland ist, keine Fragestellung nur für Europa, sondern wirklich weltweit uns alle betrifft. Von der Hinsicht, wir uns alle interaktiv miteinander interdisziplinär austauschen müssen, um die Gefahren, Risiken, aber auch die Vorteile dadurch uns vor Augen zu führen und dann dementsprechend Antworten für unsere Fragen zu finden.
Ja, und im besten Fall halt dabei auch noch was über uns als Menschen und das, was uns wichtig ist, lernen dabei oder über nachdenken vielleicht auch erstmal. Mhm. Okay, ja, diese Gefahren, da hängen ja auch viele Ängste mit dran und dazu gibt es eine Frage im Chat, die schon vor einiger Zeit gekommen ist. Erin, danke für deine Geduld bis hierhin, die möchte ich jetzt hier gerne mit rein, passt auch gut zu der Frage, die ich als nächstes so vorhatte. Und zwar schreibt Erin hier, seit der ersten industriellen Revolution wurde immer wieder eine Angst gegenüber KI, damals nur rein mechanische Roboter, geschürt, welche die Überhand nehmen sollte. Sehen Sie dies für Jahr 2000XX als realistisch an?
Also die KI ist ja nicht nur der Bereich, wo man mit humanoiden Robotern Richtung Terminator geht, sage ich jetzt einfach mal, sondern es ist ja viel, viel mehr, also in Bezug auf Datenerhebung, Analysen, Algorithmen. Ich glaube, das Wichtigste ist hier, Menschen haben Angst vor allem von dem, was sie nicht kennen, mit dem sie sich selbst nicht assoziieren können, was nicht transparent ist, wo nicht bekannt ist, nicht verständlich ist, also auch im Zwischenmenschlichen. Wenn ich etwas nicht kenne, wenn ich etwas neu sehe, habe ich in irgendeiner Art und Weise Angst davor. Und wir müssen einfach bewusst mit diesen Technologien umgehen. Gehen wir mal davon aus, wir haben Kinder. Wir sagen nicht, die Schere oder das Messer ist ein gefährliches Produkt, du darfst es nie verwenden. Was machen wir? Wir geben diesem Kind altersgerechte Werkzeuge, in dem Fall Messer und Scheren, damit sie sich dessen bewusst ist. Ah, okay, das Ding ist scharf, es kann mich verletzen, es kann mein Gegenüber verletzen, es kann aber auch Gegenstände beschädigen, ne? Das Kind wächst mit einem bewussten Interaktion mit diesen jeweiligen Geräten auf. Und so müssen wir das auch mit der KI machen. Also wir müssen den Menschen an diese unterschiedlichen Technologien heranführen, aber auch die kritischen und negativen Aspekte immer wieder vor Augen führen. Ich glaube nicht, dass die KI irgendwann die Überhand gewinnt, um direkt auf diese Frage einzugehen, weil unterschiedliche Aspekte mit einer Rolle spielen. Die KI hat nicht den gesunden Menschenverstand, um in irgendeiner Art und Weise out of the box zu denken. Darüber hinaus hat die KI in Bezug auf Gefühle, Emotionen, Werte, Gewissen, da sind noch sehr viele Baustellen vorhanden. Hinzu kommt, dass die KI, und da sind wir der KI überlegen, mit Ereignissen, die unvorhergesehen sind, nicht einkalkuliert worden sind, die nicht berechenbar sind, noch sehr viele Baustellen hat. Damit kann die KI zurzeit noch nichts anfangen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass die KI irgendwann uns Menschen im Rahmen einer KI-Revolution übernehmen wird, sehe ich als sehr unwahrscheinlich an, aber das Gute ist, ich werde es auch nicht mehr mitbekommen.
Ja, also da auch noch viele Themen, die im Moment noch offen sind, aber wo man noch nicht weiß, wie schnell und was sich da noch tun wird in nächster Zeit. Ja, und dass man vielleicht auch diese Frage immer wieder neu dann stellen muss, je nachdem, was noch so passiert.
Aber die Ängste sind total normal. Also ist total menschlich. Aber die andere Frage, die ich mir stelle, wir haben Ängste davor, aber wir haben keine Ängste davor, einfach AGBs automatisch zuzustimmen. Also von der einen Seite haben wir Angst vor der KI, von der anderen Seite sind wir aber so, entschuldige den Ausdruck, Clarifari mit unseren Informationen, die wir freiwillig, willentlich, bewusst wiedergeben. Und das ist so eine komplexe Situation, sage ich jetzt einfach mal, wo ich Schwierigkeiten habe, wieder den Menschen zu verstehen, wo ich sage, okay, du hast da Bezug Ängste, aber du teilst wirklich alle Informationen, du hast keine Probleme, deine Kinder beispielsweise in sozialen Medien aktiv zu präsentieren und so weiter und so weiter. Da lauern so viele Gefahren. Dessen bist du dir nicht bewusst, aber du machst dir Gedanken über einen zukünftigen Terminator, der eventuell die Welt beherrschen könnte? Fragezeichen. Finde den Fehler.
Ja, gut, zeigt sich da wahrscheinlich auch für, dass Menschen eben nicht rational und berechenbar sind, sondern da ganz viel auch mit reinspielt irgendwo. Ja, gerade nochmal ein Hallo in den Chat hier an Yunus. und von mir nochmal so dieser Aspekt, wir sind auf die Ängste eingegangen, die Gefahren, die mit KI zusammenhängen und immer wieder spielen da ja auch ethische Überlegungen mit rein. Ein bisschen ist es ja auch schon angeklungen, aber da vielleicht nochmal, dass wir da so da nochmal direkt darauf eingehen, welche Rolle spielen hier ethische Überlegungen und was ist dabei auch zu betrachten?
Also die ethische Rolle spielt eine essentielle Rolle. Die ist wirklich extrem wichtig. Also vor allem in Kombination mit rechtlichen und sozialen Fragestellungen. Wir brauchen Institutionen und wir brauchen Menschen, die kritisch beobachten, hinterfragen, analysieren und immer diesen ethischen Aspekt vor Augen führen. Und dabei dann beispielsweise Aspekte mit einbringen, die Diskriminierungsfreiheit, dass die KI alle Menschen gleich und fair behandelt, dass sie zuverlässig ist und sicher ist, dass Datenschutz und Datensicherheit immer gewährleistet ist, dass eine Barrierefreiheit vorhanden ist, dass jeder Mensch den Zugang hat, mit der KI zusammenzuarbeiten. Dass eine Transparenz vorhanden ist, warum, weshalb, wieso die KI diese Entscheidung getroffen hat. Aber letztendlich auch die Verantwortlichkeit, dass es immer bekannt ist, wer die Verantwortung von dieser jeweiligen Aktion übernimmt. Also das ist so ein grober Baustein, sage ich jetzt einfach mal, von unterschiedlichen Ethikaspekten, die involviert werden müssen. Wir haben im Rahmen der Wilhelm-Büchner-Hochschule einige Module, wie beispielsweise digitale Ethik, oder KI-Anwendungen in der Ethik, um da nochmal unsere Studierenden zu sensibilisieren und zu sagen, schaut mal, darauf müsst ihr nochmal ganz genau achten und immer einen Schritt zurückgehen und sagen, technologische Entwicklung ist vollkommen in Ordnung, aber dient sie auch wirklich dem Menschen und ist zielführend, fördert es ein gemeinsames Miteinander, werden dadurch in irgendeiner Art und Weise andere Lebewesen verletzt, beschädigt oder haben dadurch einen negativen Nachteil, dass man immer wieder kritisch hinterfragt und das dann auch dementsprechend präsentiert und Transparenz zeigt.
Ja, also eigentlich müssten dann diese ethischen Überlegungen was sein, was nicht ein einzelnes Modul ist, sondern was sich durch alle Themen so durchzieht und immer wieder auch angeschnitten wird.
Richtig. Und da spielt eben der gesunde Menschenverstand wieder eine Rolle, welches wir aktivieren müssen. Ich sage immer zu meinen Nichten und Neffen, euer Gehirn ist kein Accessoire, nutzt es. Und das ist auch mein Statement, was ich wirklich allen Menschen mitgeben wollen würde. Wir dürfen den gesunden Menschenverstand nicht außen vor lassen. Wir sind in gewissen sozialen Strukturen aufgewachsen. Wir sind auch in gewissen Bereichen geprägt, aber Schubladen sind nur für Strümpfe gut. Das bedeutet, wir müssen wirklich einen Schritt zurückgehen, das komplette große Ganze sehen, wie wir die Gemeinschaft gemeinsam miteinander fördern können, dass eventuell diese Technologien, wenn sie wirklich sicher Qualität, sicher arbeiten, eine gewisse Qualität bringen, die Produktivität steigern, welchen Einfluss das dann auf uns selbst hat. Ne? Ob wir dann wirklich beispielsweise einen 5-Arbeitstage-Woche brauchen, ob wir das nicht eventuell auf 3 Tage reduzieren können, weil ja die Arbeit eh gemacht wird, bei dem gleichen Gehalt. Also es sind unterschiedliche Fragekonstellationen, wenn die Technologie wirklich einen Einfluss auf unser Leben hat, um es effizienter, effektiver und zufriedenstellender zu machen, sollte es auch einen Einfluss auf unser Privatleben haben, so dass wir dann auch Möglichkeiten haben, die begrenzte Zeit, die wir eh zur Verfügung haben, besser ausnutzen zu können.
Ja, und die Technik da so als Unterstützer für uns sehen, aber nicht dafür, um quasi vielleicht auch Verantwortung einfach mal abzuschieben und es sich irgendwo ein Stück weit einfach zu machen dann dadurch.
Richtig.
Ja, nun hast du vorhin schon erwähnt, wo das Thema Mensch-Computer-Interaktion auch in den Studiengängen wiederzufinden ist oder eigene Studiengänge hat an der Wilhelm-Büchner-Hochschule. Wie sieht es da mit der künstlichen Intelligenz noch aus?
Wir haben am Anfang das Modul Künstliche Intelligenz gehabt und sind uns dessen bewusst geworden, wie wichtig es ist, da nochmal Interessierte die Möglichkeit für einen Bachelorstudiengang zu geben, damit sie sich auch aktiver, intensiver mit dieser Thematik auseinandersetzen können. Seit April haben wir den Studiengang Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, welches ich leite. Da lernen die Studierenden wirklich Grundlagen in Bezug auf Einführung und Anwendung in die künstliche Intelligenz, Big Data und Data Science, Methoden des maschinellen Lernens. Sie lernen unterschiedliche Programmiersprachen, sie lernen in unterschiedlichen Informatikmodulen wie Grundlagen der Informatik, Grundlagen des Software Engineering, Datenbanken, darüber hinaus aber auch überfachliche Kompetenzen, die dazu beitragen, unterschiedliche informatikspezifische aus der KI-Perspektive Projekte durchzuführen und erfolgreich zu implementieren, aber eben mit dem Aspekt der Ethik, dass wir jederzeit uns auch mit den Studierenden auseinandersetzen können, wo sie dann auch später dieses Werkzeug in die Hand bekommen können, zu sagen, okay, ist denn wirklich das, was ich jetzt gerade entwickeln möchte, zielführend und auch eine Bereicherung für die Gesellschaft?
Ja, da viele Möglichkeiten. Vielen Dank für diesen Überblick. Und wer mehr erfahren möchte, jetzt gleich nach dem Interview, kann ja mal in die Links reinschauen, die in der Videobeschreibung stehen. Und ja, ich denke, wenn Fragen offen sind, sich dann an das Team der Wilhelm-Büchner-Hochschule wenden. Und wenn es sehr spezifisch ist, sind ja, glaube ich, deine Kontaktdaten auch auf der Website der Wilhelm-Büchner-Hochschule zu finden.
Genau, also es sind wirklich sehr spannende Themen. Die Mensch-Computer-Interaktion ist ein sehr spannender Bereich. Die künstliche Intelligenz ist auch ein sehr spannender Bereich. Beide Bereiche werden im Laufe der nächsten Jahrzehnte nochmal eine viel stärkere Gewichtung bekommen und werden essentiell sein für das gesellschaftliche Miteinander in Kombination und Interaktion mit den Systemen, die entwickelt werden. Wenn dazu Fragen sein sollten, können sich die Personen super gerne jederzeit mit mir in Verbindung setzen. Dort, wo ich unterstützen kann, mache ich das super gerne. Ansonsten haben wir wirklich auch eine ganz tolle Hotline, die zur Verfügung steht, um dann spezielle Fragen bezüglich des Studienganges dann am Telefon Mensch zu Mensch zu kommunizieren und dann auch diese Unterlagen dann per E-Mail oder postalisch zur Verfügung zu stellen, um sich das dann nochmal genauer anzusehen.
Ja, prima. Also da auch Menschen, nicht mein Chatbot oder ein Anrufcomputer, der dann da Fragen beantwortet.
Richtig.
Ja, vielen Dank, Senja, für diese vertieften Einblicke in den Bereich der Mensch-Computer-Interaktion und der künstlichen Intelligenz. Ich bin gespannt, wie es in dem Bereich weitergehen wird und vielleicht setzen wir uns in ein paar Jahren ja nochmal zusammen und schauen, wie dann so der Stand ist.
Dann können wir nochmal überprüfen, wie meine Aussagen waren, ob die richtig waren oder nicht. Ja, super
Und
gerne. Vielen, vielen lieben Dank für die Einladung. Es war mir eine Ehre, hier das Interview jetzt einmalig zum ersten Mal mit dir durchzuführen. Genau, und wünsche allen Zuhörern und Zusehern noch einen schönen, angenehmen Abend.
ja, dem schließe ich mich an. Dir auch einen schönen Abend und ja,
Dankeschön.
vielen Dank an alle Zuschauer, die jetzt live mit dabei gewesen sind oder auch wenn ihr euch später die Aufzeichnung anschaut. Wenn dann noch Fragen auftauchen, dann stellt die gerne in den Kommentaren.